Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Esther. Heute mit Ruben Sommer.
Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Esther. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In den nächsten beiden Sonderfolgen geht es um die Überlieferungsgeschichte des Esther-Buches. Es wird sehr spannend, aber auch herausfordernd. Gerade weil diese Thematik ziemlich komplex ist, lässt es sich nicht verhindern, dass diese Episode dicht ist. Allerdings sollte dich das nicht abschrecken. Denn gerade das Esther-Buch ist ein sehr spannendes Zeugnis für die Entstehungsgeschichte der Bibel und in diese Entstehungsgeschichte möchte ich euch heute etwas hineinnehmen. Wer von euch, so wie ich, eine Lutherbibel zu Hause hat, in der Einheitsübersetzung liest oder zum Beispiel auch in der Guten-Nachricht-Bibel, der hat sie bestimmt beim Durchstöbern der Bibel schon einmal gesehen. Die sogenannten Apokryphen. Für diejenigen unter euch, die jetzt gerade Fragezeichen haben, die Apokryphen sind biblisch geprägte, aber nicht überall als verbindlich zur Bibel gehörige anerkannte Schriften. Die katholische und orthodoxe Kirche liest und versteht sie als Teil der Bibel, protestantische Christen hingegen verstehen sie als wertvolle, aber nicht verbindliche Glaubenstexte. Ihr Name stammt aus dem Griechischen und bedeutet verborgen oder geheim und sie repräsentieren sozusagen die zwischentestamentlichen Schriften, also Texte, die zwischen den Schriften des Alten und des Neuen Testaments entstanden sind, die meisten zwischen dem 3. und 1. Jahrhundert vor Christus. Ja, und vielleicht gibt's jetzt einige unter euch, die diese Apokryphen eben schon mal gesehen haben, vielleicht schon mal durchstöbert oder auch gelesen haben. Und denjenigen unter euch ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass es in diesen Apokryphen ein kleines Kapitel gibt, das Stücke zu Esther heißt. Und wenn ihr das mal gelesen habt und in den letzten Wochen unserer Staffel zu Esther gefolgt seid, dann seid ihr vermutlich etwas irritiert darüber, dass in diesen Stücken zu Esther Dinge drinstehen und erzählt werden, die im Esther-Buch der hebräischen Bibel selbst gar nicht vorkommen. Und vielleicht habt ihr euch dann gefragt, oder fragt euch jetzt gerade, während ich euch das erzähle, hä? Wie kann das sein? Warum gibt es zwei unterschiedliche Versionen derselben Geschichte? Sind es wirklich zwei unterschiedliche Versionen oder vielleicht doch eher zwei Perspektiven auf ein und dieselbe Geschichte? Ja, in dieser Spezialfolge zum Esther-Buch möchte ich euch, wie bereits am Anfang kurz erwähnt, mitnehmen auf eine spannende Reise in das Thema Textkritik der Bibel und darüber sprechen, wie biblische Texte im Laufe der Zeit überliefert wurden. Wie gehen wir damit um, dass die Bibel eben auch ein historisches Werk ist, das in Zeit und Raum eine Geschichte hat, das gewachsen und geworden ist und was macht das mit unserem Anspruch auf eine von Gott inspirierte, vom Geist Gottes durchwirkte heilige Schrift? Lasst uns dazu erstmal ganz am Anfang beginnen. Mit der Frage, warum steht eigentlich das in der Bibel, was in der Bibel drinsteht? Ja, warum gerade diese 66 Bücher und nicht einfach andere? Die Bibel, die wir tagtäglich, hoffentlich, in den Händen halten, ist ein beeindruckendes Werk. Und es ist wichtig, sich an dieser Stelle bewusst zu machen, die Bibel, so wie sie ist, so wie wir sie haben, ist nicht einfach in ihrer jetzigen Endgestalt vom Himmel gefallen. Das vergessen wir vielleicht manchmal, weil es für uns so normal und selbstverständlich ist, dass wir die Bibel, so wie sie eben halt ist, einfach bei uns haben. Tatsächlich war aber die Abfassung der Bibel in ihre jetzige Endgestalt, die sogenannte Kanonisierung der Bibel, also die Festlegung, welche Bücher und Schriften zur Bibel dazugehören, die wir heute lesen, ein Prozess, der sich bis ins späte 4. Jahrhundert nach Christus hindurchgezogen hat. Und in dieser Zeit nach Jesus bis hin zur Festlegung dieser Kanonisierung der Bibel im 4. Jahrhundert nach Christus gab es für die ersten Christen keine Bibel, so wie wir sie heute kennen. Erst vor über 1500 Jahren auf dem Konzil von Hippo, 393 nach Christus, wurde festgelegt, welche Schriften zur Bibel gehören und welche nicht. 4 Jahre später, auf dem Konzil von Karthago, 397 nach Christus, wurde dann dieser Kanon, diese Festlegung in seiner Gültigkeit bestätigt. Konzile übrigens waren bereits damals Versammlungen von Bischöfen und kirchlichen Würdenträgern, die einberufen wurden, um theologische und kirchliche Fragen zu diskutieren und zu entscheiden, was oder wie die Kirche glaubt und in diesem Fall eben speziell, welche Schriften denn überhaupt vom Geist Gottes inspiriert sind und welche nicht. Aber wie kann man denn so etwas entscheiden? Können da nicht grobe Fehler passieren? Ich meine, woher wollen wir Menschen schon sagen, das ist jetzt von Gott inspiriert, das ist sein Wort und das nicht? Ist das nicht etwas zu anmaßend? Kann man das überhaupt? Ich glaube, der Name biblischer Kanon gibt uns bereits einen wertvollen Hinweis darauf, wie wir über diesen Entstehungsprozess der Bibel denken müssen. Der Name Kanon nämlich, der kommt aus dem Griechischen und bedeutet Maßstab oder Richtschnur. Die ersten Gemeinden hatten damals noch keine Bibel, so wie wir sie heute haben. Natürlich haben sie im Gottesdienst Schriften verwendet, aber eben nicht die Bibel, so wie wir sie heute kennen, sondern auf der einen Seite das Alte Testament, meistens in der griechischen Fassung des Alten Testaments, die sogenannte Septuaginta, von ihr werden wir später noch mehr hören, und auf der anderen Seite die ersten Abfassungen der Evangelien, die vermutlich zwischen 40 und 100 nach Christus entstanden, und natürlich die Lehrbriefe an die Gemeinden, die von den Aposteln, also zum Beispiel die Briefe von Paulus, Petrus und Johannes, die ja einen großen Teil des Neuen Testaments, so wie wir es heute kennen, ausmachen. Was da natürlich die logische Konsequenz ist mit der Zeit: nicht in allen Gemeinden wurden dieselben Schriften gelesen oder waren gleich wichtig, und vermutlich war die Sammlung an heiligen Schriften, die in den verschiedenen Gemeinden für den Gottesdienst verwendet wurden, zu dieser Zeit etwas wilder Westen. Gerade das war dann in Auseinandersetzung, eben auch mit falschen Lehren, die kursierten, irgendwann ein Problem. Es gab viele sogenannte Pseudepigraphien, also religiöse Schriften von anonymen Verfassern, die zwar Aposteln zugeschrieben wurden, aber eigentlich gar nicht von ihnen stammten. Man brauchte ihren Namen einfach, um diesen erfundenen Schriften Gewicht zu geben. Es war also bereits in der jungen Kirche ziemlich schnell klar, damit man sich vor solchen falschen Lehren und gefälschten Texten schützen kann, braucht es eine verbindliche Festlegung, welche Schriften glaubwürdig sind und welche nicht. Und genau hier kommt der Gedanke eines Kanons ins Spiel. Es braucht irgendwo eine Richtschnur, etwas, an dem man sich orientieren kann, dem man vertrauen kann, gerade in Bezug auf Gottes Wort. Diesen Gedankengang oder diese Logik hören wir ja eigentlich schon das ganze Jahr über, denn genau das sagt uns ja auch die Jahreslosung: prüft alles und behaltet das Gute, und genau das war auch die Idee hinter dem biblischen Kanon. Natürlich, es war keine bloße Bauchentscheidung, welche Schriften jetzt inspiriert sind, welche nicht. Nein, es gab ganz bestimmte Kriterien, die eine Schrift erfüllen musste, um anerkannt zu werden. So musste eine Schrift zum Beispiel von einem Apostel oder seinem unmittelbaren Umfeld stammen, musste in den großen Kirchen der damaligen Welt verbreitet und im Gottesdienst gelesen werden. Der Inhalt musste mit dem überlieferten Glaubensbekenntnis übereinstimmen und die Texte sollten schon lange im gottesdienstlichen Leben der Gemeinden verankert sein und so weiter. Was man abschließend zu diesem Prozess sagen kann: welche Schriften jetzt zur Bibel gehören oder nicht, das war nicht einfach irgendeine willkürliche Entscheidung, weil man dachte, ja, jetzt können wir mal ein schönes Buch zusammengestalten, sondern man hat aus einer Not heraus reagiert und war in einer Situation, in der man handeln musste, damit man sich als Kirche vor falschen Lehren schützen konnte. Und ich bin überzeugt, wenn wir auf diesen Prozess zurückschauen, dann dürfen wir darauf vertrauen, ja, nein, nicht nur vertrauen, sondern gewiss sein, dass Gott in dieser Situation, in dieser Not dabei war und dass er das genau so geführt hat, sein Wort durch diesen Prozess schützen zu lassen und dafür zu sorgen, dass diese Richtschnur eben genau dem entspricht, was wir heute in ihr sehen. Sein heiliges Wort, unser tägliches Brot und eine Quelle seiner Offenbarung an uns Menschen. Und ich meine, alleine die Tatsache, dass dieser Kanon seit über 1500 Jahren Bestand hat und nie ernsthafte oder grundlegende Zweifel an ihm aufkamen, weder in der katholischen, noch orthodoxen oder der protestantischen Kirche, ist für mich da auch ein Zeugnis, dass Gott ganz klar mitgewirkt hat in diesem Prozess. Die Zeit gibt dem Kanon recht, könnte man sagen, und bezeugt, dass er Gottes Wort ist. Und doch würde ich sagen, Gottes Wort nur auf den biblischen Kanon zu begrenzen, das wäre auch nicht ganz richtig. Der Kanon ist die Richtschnur. Und würde man das mit dem Bild einer Straße vergleichen, könnte man sagen, die Mittelspur. Ein guter Freund hat mir letztens gesagt, Jede Straße hat aber neben der Mittelspur auch noch einen linken und einen rechten Rand. Und dieses Bild ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn wir darüber nachdenken, was denn Gottes Wort eigentlich genau ist. In meinen Augen eben nicht, in Anführungsschlusszeichen, nur der Kanon. Nein, gemäß der Bibel auch zum Beispiel alles, was lebt und existiert. Denn Gott schafft durch sein Wort. Und so gesehen ist doch auch die Schöpfung sein Wort. Weiter ist auch Jesus als Logos Gottes Wort. Wie wir es im Johannesprolog lesen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und ich glaube eben, dass es dann auch Wort Gottes gibt, das irgendwo am linken oder rechten Rand der biblischen Straße steht, um in diesem Bild zu bleiben. In der die Mittelspur, die Bibel, in ihrer heutigen Form bleibt. Und ein super Beispiel für diesen linken oder rechten Rand wären dann eben die Apokryphen. Man ist sich vielleicht nicht in allen Kirchen darüber einig, ob sie jetzt zum Kanon gehören sollen oder nicht, aber alle sagen, hey, da ist etwas Geistgewirktes dran. Und auch wenn sie vielleicht bei uns Protestanten nicht zum Kanon gehören, sind sie trotzdem mit der Bibel verbunden. Denn auch sie enthalten in gewisser Art und Weise Wort Gottes. Martin Luther beispielsweise sagt über die Apokryphen, diese Bücher sind der Heiligen Schrift nicht gleich, doch gut und erbaulich für jeden Christenmenschen zu lesen. Und so denke ich, können und sollen wir auch diese Bücher der Bibel lesen. Ganz nach dem Motto, alles prüfen und das Gute dabei behalten. Und das gilt für mich dann eben auch in Bezug auf diese Stücke zu Esther. Alles, was wir bisher über den Kanon und Gottes lebendiges Wort gehört haben, können wir am Buch Esther konkret beobachten. Dieses Buch ist ein perfektes Beispiel, um den Weg aufzuzeigen, den Gottes Wort genommen hat. Wir haben hier zwei Überlieferungen, die nebeneinander stehen und doch beide zur Geschichte der Bibel gehören. Die eine ist die hebräische Fassung, der sogenannte masoretische Text, auf dem die heutige jüdische Bibel und die meisten protestantischen Übersetzungen beruhen. Die andere ist die griechische Übersetzung, die Septuaginta, die schon mehrere hundert Jahre vor Christus entstand und für viele Juden und die ersten Christen die vertraute Alltagsbibel war. Und genau hier liegt der Kern unserer heutigen Spezialfolge. Die griechische Version enthält zusätzliche Abschnitte, die wir im hebräischen Text nicht finden. Gebete von Esther und Mordechai. Einen Traum von Mordechai, ausführlichere königliche Erlasse. Während der hebräische Text den Namen von Gott kein einziges Mal verwendet, sprechen die griechischen Stücke zu Esther ausdrücklich von Gottes Eingreifen. Was bedeutet das jetzt für unser Verständnis der Bibel? Müssen wir uns für eine Version entscheiden? Müssen wir die Stücke zu Esther ignorieren, nur weil sie nicht bei uns in den protestantischen Bibeln im Kanon steht? Sollen wir sie nicht lesen, weil sie einen anderen theologischen Fokus haben als der Text der hebräischen Bibel? Oder zeigen uns diese beiden Fassungen nicht vielmehr, dass Gottes Wort größer ist als eine einzige Textgestalt? Kann es nicht auch eine Bereicherung sein, dass wir zwei verschiedene Perspektiven auf ein und dieselbe Geschichte haben? Ja, nehmt diese Fragen für euch gerne mal mit bis zur nächsten Episode. In der nächsten Episode wollen wir dann genauer darauf eingehen, wie die beiden Überlieferungen des Esther-Buches entstanden sind und was sie über Gottes Wirken und über die Geschichte der Bibel erzählen. Das war's von meiner Seite für heute. War ja, glaube ich, auch ziemlich genug mit Informationen jetzt und wünsche dir einen gesegneten Tag.